Kapitel 5 – Der Aufstieg des Casino-Kapitalismus. Statt des finanziellen Konservatismus, den Rentenfonds, offene Investmentfonds und Versicherungsunternehmen hätten bringen sollen, hat der Manager-Kapitalismus eine neue Ära eines umfassenden Casino-Kapitalismus eingeleitet. Hyman Minsky, 1992. Wenn wir von der Finanzwirtschaft sprechen, sollten wir nie vergessen, dass diese zahlreiche Formen annimmt. So wichtig traditionelle Aktivitäten wie die Kreditvergabe nach wie vor sind, sie wurden von anderen Transaktionen in den Hintergrund gedrängt. Eine davon ist das Schattenbankwesen. Dieser Begriff wurde 2007 zur Beschreibung einer Reihe von Finanzintermediären geprägt, die bankähnliche Aktivitäten ausführen, sich aber nicht wie Banken reguliert sehen. Dazu gehören Pfandleiher, Überbrückungskreditgeber, Peer-to-Peer-Länder, Hypothekengeber, mobile Bezahlsysteme und von Tech-Unternehmen und Geldmarktfonds eingerichtete Online-Trading-Plattformen. Zwischen 2004 und 2014 stieg der Wert der über den informellen Kreditsektor gehandelten Vermögenswerte von 26 Billionen auf 80 Billionen Dollar und dürfte damit etwa ein Viertel des globalen Finanzsystems betragen. Die Aktivitäten der Schattenbanken, Entleihen, Verleihen sowie der Handel mit Vermögenswerten durch Firmen, die keine Banken sind und sich so deren eher lästiger Regulierung entziehen, haben alle eines gemein. Sie schleusen Mittel von einem Finanzdienstleister zum anderen, verdienen also ihr Geld mit dem Bewegen von bestehendem Geld. Eine weitere erhebliche Spritze für die Finanzwirtschaft war der Aufstieg der auf Anlagen bzw. Vermögensverwaltung spezialisierten Asset-Management-Industrie und ihrer diversen Komponenten, von den breit vermarkteten Investmentfonds für Privatanleger über Hedgefonds bis hin zu außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen. Während die Durchschnittseinkommen gestiegen sind, was vor allem den Besserverdienenden das Ansparen von Rücklagen ermöglichte, zwingen eine verlängerte Lebensdauer und das zurückgegangene Interesse des Staats für Sozialversicherung bzw. Pensionen zu sorgen, die Haushalte rund um die Welt dazu, ihre Ersparnisse härter arbeiten zu lassen. Firmen, die Investitionen verwalten, kassieren eine Gebühr, oft einen Prozentsatz der verwalteten Mittel, egal ob die Wahl ihrer Effekten und Strategien nun nachweislich Wert geschaffen haben oder nicht. Zusammen mit dem traditionellen Bankwesen und von einer Regulierung befreit, die Finanzunternehmen früher sowohl hinsichtlich ihrer Größe als auch ihres Appetits an der Kandare gehalten hatte, haben diese Kräfte zu einem disproportionalen Wachstum des Sektors geführt. Was das langfristige Wachstum des Finanzsektors und seine Wirkung auf die Realwirtschaft anbelangt, sehe ich zwei wesentliche Aspekte. Dieses und das folgende Kapitel beschäftigen sich mit diesen beiden Aspekten der Finanzialisierung. Ich konzentriere mich dabei auf Großbritannien und die USA, wo diese beiden Formen der Finanzialisierung besonders ausgeprägt sind. Der erste, mit dem sich dieses Kapitel beschäftigt, ist seine Expansion in absoluter Hinsicht sowie als Teil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität. Mittlerweile hat sich der Sektor weit über die Grenzen der traditionellen Finanzwirtschaft, hauptsächlich des Bankensektors, hinweg ausgebreitet. Er deckt eine immense Bandbreite von Finanzinstrumenten ab und hat mit dem Asset Management für eine neue Kraft im modernen Kapitalismus gesorgt. Der Finanzsektor ist heute für einen erheblichen und wachsenden Teil wirtschaftlicher Wertschöpfung verantwortlich und damit für einen zunehmenden Teil des Profits. Aber nur 15% der generierten Mittel gehen an Geschäfte in nicht finanziellen Sektoren. Der Löwenanteil wird zwischen Finanzinstituten gehandelt. Er generiert Geld allein dadurch, dass es die Hände wechselt. Ein Phänomen, das derart zugenommen hat, dass Hyman Minsky von einem Geldmanager-Kapitalismus gesprochen hat. Oder, um es anders zu sagen, die Finanzwirtschaft verdient Geld nicht dadurch, dass sie der realen Wirtschaft dient, sondern sich selbst. Der zweite Aspekt, mit dem wir uns im nächsten Kapitel befassen, ist die Wirkung finanzieller Motive auf nicht-finanzielle Sektoren, wie zum Beispiel die Energieversorgung, die IT-Branche und die Pharmaindustrie. Eine solche Finanzialisierung kann die Bereitstellung von Finanzinstrumenten für Kunden beinhalten, so zum Beispiel Autohersteller, die ihren Kunden eine Finanzierung bieten wollen, und, was noch wichtiger ist, den Einsatz von Profiten, um die Aktienkurse nach oben zu treiben, anstatt sie in die eigentliche Produktion zu reinvestieren. Beide Aspekte der Finanzialisierung zeigen, wie beim Wachstum des Finanzsektors Wertschöpfung mit Wertabschöpfung verwechselt wurde und welche ernsthaften wirtschaftlichen und sozialen Folgen das nach sich zog. Der Finanzsektor hat nicht nur von der zunehmenden Einkommens- und Wohlstandsungleichheit profitiert, er hat diese auch teilweise selbst mit herbeigeführt. Zunächst vor allem in den angelsächsischen Ländern, aber ab den 1990er Jahren breitete sich das Phänomen auch in den weniger finanzialisierten europäischen und asiatischen Volkswirtschaften aus. Man könnte die zunehmende Ungleichheit durch wirtschaftliche Gewinne rechtfertigen, würde sie schnelleres Wachstum fördern, das wiederum die Mindest- oder die Durchschnittseinkommen hebt, indem sie zum Beispiel reicheren Unternehmern Mittel und Anreiz zu höheren Investitionen geben. Allerdings hat man die Zunahme der Ungleichheit der letzten Jahre mit einer Verlangsamung des Wachstums in Verbindung gebracht, wobei man hier einen Zusammenhang sowohl mit den sozialen Folgen eines verlangsamten Wachstums als auch mit dessen deflationärer Bremswirkung auf ohnehin bereits niedrige Einkommen sieht. Die Schlüsselfrage, die sich hier stellt, ist folgende: Welche Rolle spielt die Finanzbranche in all ihrer Komplexität in der Volkswirtschaft? Rechtfertigt sie ihre Größe und die umfassende Art, wie sie diese durchdringt? Stehen die zuweilen immensen Gewinne, die durch finanzielle Aktivitäten, etwa mit Hedgefonds oder außerbörslichen Beteiligungen zu erzielen sind, in irgendeinem Verhältnis zu den tatsächlichen Risiken, die man dabei eingeht?